Ja. Liebes Volk, ich begrüße euch warmherzig zu Folge Nummer 140 von Tischlein deck dich. Ich wende mich heute an euch in einer ganz speziellen Funktion und Rolle. Nicht als Deutscher, wie ich schon mal sagte. Das war wunderbar, ja. Gibt einem doch irgendwas, so eine Identität, auch wenn es eine nationale ist, irgendwie war es doch schön, damals das auszusprechen, ja. Ich glaube, Folge 126 war es. Als Deutscher, aber nein, heute wende ich mich an euch als biologisches Lebewesen, als Teilnehmer am großen kosmischen Spiel der Substanzen, der organischen Substanzen, sagen wir mal. Klar, der Kosmos ist groß, aber wenig darin ist organisch. Das meiste ist ja diese tote Materie, Energie, Sonnenstrahlung oder wie die Physiker auch immer sagen, ja, Vakuum. Jedenfalls eher anorganisch. Aber ich bin organisch, so wie auch die ganzen Lebewesen und Äpfel und Birnen hierzulande. Und ja, also worauf ich hinaus will, ich habe Covid. Ich bin wirklich krank, so krank wie es nur geht, ja, in diesen Zeiten. Diese Krankheit, die macht mir schwache Beine, bringt mich, lässt mir die Knie weich werden. So kann ich es, glaube ich, ausdrücken. Und ja, habe mich heute wirklich ein bisschen unterbuttert gefühlt, unterzuckert oder ja, so irgendwie. Und fühle mich aber jetzt dann doch wieder voll in der Virilität stehend, zumindest genügend, um den Podcast-Aufnahmeknopf zu drücken. Und ja, das will ich einfach machen, um mich auch aus dieser Depression herauszuarbeiten, weil mittlerweile haben wir November, die letzte Folge 939 nahm ich noch etwa am 30. Oktober auf und kündigte da ja schon diese Fahrtrichtung in Richtung der Nebelwand in den November hinein an. Und ja, das ist ein bisschen trübsinnig, das ist ein bisschen deutsch, könnte man sagen. Und ja, passend dazu jetzt auch diese Krankheit. Aber ja, und deshalb will ich mich da auch wieder ein Stückchen rausarbeiten mit letztem Mal. Und diesen engen geschichtlichen, historischen Fokus und die Nazi-Zeit und die Zeit der Dialektik zwischen Stalin und Hitler nochmal besser aufarbeiten, das ist sicherlich ein Thema für diese neue Tischlein-Deck-Dich-Zeit. Vor allem jetzt diesen November. Ich mich wirklich mal zusammennehmen, wirklich mal auf der Höhe meines Schaffens wirklich podcasten und ups, so will ich es machen. Und es heißt auch so viel, es gibt ein Sprichwort, crea fama y échate a dormir, ich weiß gar nicht, das ist ein südamerikanisches ist, aber ich kenne es immer auf Spanisch. Und das bedeutet, ja, erzeuge Ruhm, einen großen Namen, und leg dich schlafen. Und so ja, plane ich ja voraus. Nach so einer wilden Zeit der hohen Produktivität kann ich mich vielleicht dann auch mal wieder ein bisschen schlafen legen. Aber im Moment ist diese Phase, ganz klar sage ich, ist weiterhin die Hochproduktivphase. Und vor allem jetzt noch produktiver als in der Phase, wo ich mich so an diesen anderen Podcast-Erzeugnissen abgearbeitet und gerieben habe. Das lassen wir hinter uns. Das hatten wir jetzt. Und ja, heute will ich mich also wieder mit Feuereifer, mit Wucht befreien, den Befreiungsschlag wagen und sagen, diese Novemberzeit, die muss nicht so trübe und neblig sein. Heute war es auch schön sonnig draußen. Und deshalb schieben wir auch ab und zu mal wieder sonnige Folgen ein. So wie die heutige vielleicht oder auch nicht. Was ich da versprechen kann, ist nichts. Denn, nee, aber ich verspreche das eine, dass wir jetzt auf diesen einen Corona-Text nämlich kommen. Das passt dann ganz gut. Und vor allem mit Blick auf China. Als Chinese rede ich heute zu euch. Nein, aber ja, als China wohlwollend gegenüberstehender und die Politik von dort mit wohlwollendem, begrüßendem Auge willkommen heißenden, im Gegensatz zu der Politik hierzulande, die ich bekämpfe, wo ich den Klassenkampf einläuten will. Allerdings nicht in China gegen die KP, das wäre nun wiederum konterrevolutionär. So, somit ist dieser Bereich schon mal abgesteckt und dann können wir, glaube ich, ein Lied spielen, um reinzukommen. Um mich ein bisschen zu ordnen, ja, genießt dieses Liedchen jetzt, das ich euch hier serviere. Ich schau mal, welches. Thank you. Das war das herzergreifende, mitreißende, stimmungsgeladene Werk Experience von Ludovico Einaudi, die ich schon mal gespielt hatte in Folge 29 zum Beispiel. Vielleicht häufiger spielen kann, um hier etwas Ruhiges, Sonores, Melodisches reinzubringen. Und ich musste jetzt ganz schön lang scrollen, gerade durch mein Material, das so ungeordnet dieses Material meiner Podcast-Vorbereitung. Und jetzt bin ich aber beim richtigen Text angekommen. China, Covid. Und ich glaube, den können wir uns einfach mal zu Gemüte führen. Und ich habe ihn wiederum bei der Arbeit verfasst, mit Blick auf die Fragen. Auf welche Fragen auch immer. Ja, die Fragen des Proletariers halt, ne? Lesen wir uns da bitte mal rein. Mein Blick auf Covid ändert sich. Wie immer ist es richtig, Marlon Kohn folgend alles aufs Gesellschaftliche runterzubrechen. Keiner hat die Wahl, sich so oder so vor einem unbekannten Virus zu fürchten. Die Gesellschaft sagt, wie es richtig geht. Sie ruft uns Einzelne auf, aus eigener innerer Tugend und Überzeugung weise zu sein und vorsichtig mit der neuen Viruslage umzugehen, andere und sich selbst beschützend. Schützend, auf Lebenserhaltung und Vermeidung von Leid bedacht, ganz buddhistisch anmutend. Aber eben nicht dem wirkmächtigen Gebaren des Staates gehorchen, sondern dies aus innerem Antrieb, aus vernünftiger Einsicht ins Notwendige und Gute tun. Ja, das ist interessant. Das ist die heutige Anrufung des liberalen Staatsbürgers. Du sollst nicht nur die Gesetze befolgen, sondern auch wissen, dass es richtig und geboten ist, so zu handeln und deine Mitmenschen zu schützen. Und hier eben der Fehler der Linken, sich den bourgeoisen Staat als ihren persönlichen Helden zu imaginieren, der sie schützt und gegen die rauer werdende Welt ihre Rechte verteidigt. Den sozialistischen Staat okay, demgegenüber soll man ruhig und großzügig gehorsam sein. Aber nur, weil der bürgerliche Staat so tut, als würde er Leben schützen, während er wirklich BioNTech die Taschen voll macht, eventuell auf Kosten zahlreicher Impfgeschädigter und Todesfälle, folgen die Linken ihm und wählen sich bereits im Sozialismus, wo der Mensch und sein Leben erstes Abwägungsgut ist, anders als bei unserem wohlbekannten bürgerlichen Staat. Ja, letztlich mag die Covid-Pandemie auch was Gutes haben, vor allem für China. Für uns hier hieße gut, aber auf die Revolution zuzusteuern. Und solche Leute, die wie Stefan und Wolfgang das Framing akzeptierten, wegen offener Fußballstadien stürben am anderen Ende der Kausalkette Leute in den Intensivstationen, die offenbarten hier ihr tiefes Verkrochensein in den Hintern der bourgeoisen Selbstauffassung. Ja, das ist diese wissenschaftliche Frage. Das ist die Sache, das, was uns heute als die eindeutige Wissenschaft vorgesetzt wird, ist in Wahrheit Esoterik. Niemand kann es beweisen, dass wegen offener Fußballstadien die Zahlen hochgehen. Klar, es klingt so einleuchtend, viele Menschen auf einem Haufen, aber wenn die nicht da wären, dann wären sie vielleicht daheim und haben da noch eine größere Chance, sich anzustecken oder machen irgendwas anderes. Ja, wenn man die Menschen nicht so komplett einsperrt, dann... Fußballsteine sind ja auch in der freien Luft, aber wie auch immer, ich hatte das nur einmal wiederholt in Folge 53 oder so, ist mir dieses Framing, dieses Mainstream-Framing also auch schon zu tief eingesickert und ich sagte, oh je, da war jetzt das Stadion offen in Köln, obwohl die Intensivstationen voll sind. Also ja, es ist kompletter Schwachsinn, so ein Diskurs, der den Fußballbesuchern das anlastet, die Schuld irgendwie an Überlastung in Krankenhäusern, der soll nur die Bundesregierung entlasten, deren eigentliche Aufgabe und während es eigentlich in ihrer Handlungsmacht liegen würde, die Ressourcen bereitzustellen, dass auf den Intensivstationen ausreichend Plätze verbessern. Und ja, wie das ist mit der Ausbreitung des Virus, das ist eben die Sache. Viele Leute glauben sicher immer noch daran, weil ihnen das so eingetrichtert wurde durch diese Experten wie Ranga Yogeshwar oder ja, diese Quarks, diesen Quark da, dass die Wellen deshalb runtergehen, weil Politiker Maßnahmen beschließen und Lockdowns. Aber in Wirklichkeit sind die Wellen natürlich ein selbstbegrenzendes Phänomen, ein ja, natürliches Phänomen, wo man nicht genau weiß, auf welche Kausalursache es zurückführbar ist. Dass sie mal bekommt. Okay, das ist alles nicht so interessant. Wir, hier verstricken wir uns in den westlichen Covid-Perspektiven. Wir kommen jetzt gleich zu China und das ist dann sehr viel interessanter. Jetzt noch kurz dazu. Ja, in den Hintern der bourgeoisen Selbstauffassung. Sie haben jegliche Glaubwürdigkeit als Mitglieder einer revolutionären Bewegung verwirkt. Ja, genau, das sind eben 95% aller Linken heutzutage, die auf diesem Corona-Zug mitgefahren sind oder immer noch voll mitfahren. Wer den Unmut der Volksmassen delegitimiert und noch ausbremsen will, statt den richtigen Frust zu erkennen und durch weitere Agitationsarbeit in marxistische Bahnen zu lenken, der ist ein Handlanger des bestehenden Systems und möchte die Revolution nur insofern sie niemandem wehtut. Kein Härchen gekrümmt wird, also gar nicht. So ist die Pandemie die Wasserscheide des revolutionären Ernstes. Die allermeisten Linken und Kommunisten verkriechen sich unter das warme Gefieder des Staates. Sobald dieser nur mit obskuren Todesziffern und kindermädchenhaften Warnungen vor Gevatter Tod winkt. Diese Leute sind hassenswert, der Abschaum der Gesellschaft. Mit ihnen darf es keine Versöhnung geben, nur weitere Verhöhnung. Ja, so will ich euch alle verhöhnen, nicht diese beiden da, sondern wirklich in der linken Blase, in der DKP auch und vor allem, die hier nicht erkennen, was sie eigentlich schon für eine revolutionäre Situation vorliegen hatten, durch das Aufstauen dieses Unmuts im Volk. Und ja, also, nee. Nee, Leute, da will ich auch gar nichts mehr dazu sagen. Das macht einen zu traurig. Aber kommen wir jetzt hier wirklich zu diesem strahlenden sozialistischen Stern. Das war jetzt nur die Einleitung, die fand ich nicht so gut, aber den folgenden Teil, den habe ich, glaube ich, in einem Rutsch runtergeschrieben. Das ist jetzt wirklich auf Knalleffekte bedacht. Ein Text voller Höhepunkte mit immer noch mehr Höhen. Schauen wir mal. Xi hingegen verdient vollendeten Respekt. Er hat es geschafft, uns allen wieder die Wahrheit zugänglich zu machen, dass wir materielle Wesen sind und in unserem täglichen Funktionieren auf andere Menschen strikt angewiesen sind, so bei der Arbeitsteilung im Gesundheitssystem und in der Virusübertragung. Ja, es ist ein negativer Weg der Erkenntnis. Vom anderen könnte das gefährliche Virus auf mich übergehen, und daher erkenne ich wieder, wie mein Leben mit dem aller anderen verflochten und verbandelt ist. Dieser schlichte Sachverhalt war zumindest mir in den letzten Jahren der extremer werdenden systemimmanenten Entfremdung, Entmächtigung, Frustrierung, Ängstlichkeit und des Selbstekels etwas unzugänglich geworden. Wie oft dachte ich, Moment mal, ja, theoretisch wissen wir alle, wie vulgär und schmutzig die Basis unserer Leben ist. Man verrichtet die Notdurft und so weiter, aber kann das wirklich sein? Bin ich nicht eigentlich der saubere Citoyen, der seinen Beitrag zur Versauberung der Welt leistet? Ich mache doch einfach nur, was der Staat, die Gesellschaft, meine Eltern und Freunde von mir verlangen oder erwarten. Aber dem westlichen Bürger bleibt dann nicht mehr lange verborgen, dass dieser Beitrag eigentlich in einer Versauung und Vermüllung der Welt besteht. Dies herausgehoben zu haben, ist vor allem das Verdienst von Fridays for Future. Und daran ändert nichts, dass ich deren Prämisse zurückweise, die Verantwortung gegenüber der Gesundheit des Planeten sei unsere höchste moralische Richtschnur, wohingegen ich das Verhältnis von Mensch zu Mensch als primordial setzen würde. Wir müssen uns zunächst um die Beendigung der menschlichen Ausbeutung kümmern und alle Verhältnisse beseitigen und transformieren, Zitat, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen ist. Marx. Marx Engels, Werke, Band 1, Seite 385. Es herrscht. Ja, diesen Abschnitt fand ich schon mal recht bedenkenswert. Es ist so, wir leisten, wir sind doch zahlende und leistende Teilnehmer im Staatsablauf hier in der BRD. Und man denkt sich so, ja, Deutschland, ein respektiertes Land auf der Welt, wenn ich da einfach nur auch mitmache und dann an meinem Platz stehe und so respektiert bin, und scheinbar ist es so in der Lohnarbeit, da ist man wer, da fühlt man sich als wer, und so fühlt ja auch ich mich als wer und kann das nur jedem empfehlen, der vielleicht noch am Überlegen ist, ob er weiter studieren oder wer mal arbeiten will. Also ich sage, nee, lieber mal arbeiten, weil das gibt einem das Selbstbewusstsein und dann kann man ja vielleicht später wieder studieren, aber dieses professionelle Selbstbewusstsein einfach kann man noch hier erhalten. Und dann, also, ja, diese Versauberung, das wird dann aber recht schnell klar eigentlich. Immer ein bisschen ein Grundwissen über die Wirtschaftskreisläufe und machtfluiden Beziehungen auf der Welt hat, wo die mächtigen Länder durch Coupon schneiden, die anderen unterjochen und am Aufsteigen hindern und sagen, ja gut, kein Staat, kein Gesundheitswesen bei euch, das juckt uns nicht. Wir wollen nur, dass ihr uns eure Rohstoffe gibt und die kleine, reiche Klasse, die dabei entsteht, der können wir noch unsere Mercedes verkaufen und mehr Handel und Wandel darf es aber nicht geben, dass etwa für die breite Masse und die Klasse der Proletarier dort zu landen Aufschwung erfolgt oder die Proletarierklasse erstmal ausgebildet wird in solchen sehr unterentwickelten Ländern wie in Westafrika etwa, in solchen Ländern wie Guinea. Da wäre es natürlich wichtig, erstmal über diese Klasse, derer, die überhaupt industriell arbeiten, der Proletarier hervorzurufen und auszubilden, zu etablieren. Und ja, dann also dieses Verdienst von Fridays for Future, das offengelegt zu haben, inwiefern das eine Versauung der Welt ist, was wir hier betreiben und womit man täglich noch dazu beiträgt. Und dann meine Einschränkung, ja, aber das Schlimmste ist ja nicht, dass das Klima zugrunde gerichtet wird, was ja auch faktisch so ist und Folgeschäden, Bedrohungen nach sich ziehen mag. Aber die größte Bedrohung ist wirklich diese Konfrontation der Klassen. Die müssen wir in die richtige Bahn lenken, zu einem revolutionären Ausbruch, der dann zur proletarischen Herrschaft führt. Aber wir sehen auch, die faschistischen Erhebungen werden sich nicht so leicht einigen lassen, solange wir in diesem imperialen Mindset bleiben, wo der Faschismus immer ein willkommener Handlanger der Herrschenden ist. Und also ich sage einfach, ja, das ist wirklich das Gefährliche, diese Klassenwidersprüche, die müssen wir sich auf produktive Weise entladen lassen, in diesem revolutionären Ausbruch, der die Menschheit dann wirklich auf eine höhere Stufe ihrer gesellschaftlichen Entwicklung heben kann. Eben diese proletarische Herrschaftsstufe. In der DDR das Staatseigentum, die volkseigenen Betriebe, Grund und Boden, dass eben das Verhältnis von Kapital und Volkseigentum verändert wird. Das Staatseigentum, wie Hax schreibt. Aber nun weiter in meinem Text. Also, ja, trotzdem ist es irgendwie ein Verdienst von Fridays for Future, dieses, dass man dann streikt und einfach nicht mehr mitmacht, das ist ein grundrichtiger Anfang. Es herrscht also eine ungeheure Dissonanz zwischen Selbstanspruch unserer Gesellschaft und wirklich erlebbarer Praxis, der wir uns alle täglich unterwerfen. Diese Disharmonie analysiere ich als Produkt der Unsicherheit. Wie nun das Verhältnis von sauberem Citoyen und dreckigem Bourgeois genau zu bestimmen ist. Wir alle werden vom bourgeoisen Staat, welcher der Staat der Multimillionäre und Aktienmehrheitler ist, aufgerufen, einfach unser egoistisches Eigeninteresse zu verfolgen und dafür alle aus dem Weg zu boxen, die uns in die Quere kommen. Alle Konkurrenten auszustechen. Alle Konkurrenten auszustechen und Konkurrenzprodukte aus dem Markt zu werfen, mittels brachialer Übermannung und rücksichtslosen Einsätzen der Marktmacht. So sollen wir also kämpfen und immer wieder aufstehen, auch wenn man sich eine blutige Nase holt. Dieser Kampf aller gegen alle ist dann aber doch nicht satisfaktionsfähig auf ideeller Ebene. Wo man auch noch was geboten bekommen möchte als verwöhnter, dekadenter Westbürger. Daher geht man zum Diskurs des braven, empathischen, sozialen Citoyen über, der eine willkommene Fiktion für den blauen Himmel der gesellschaftlichen Selbsterzählung ist. Also, merken wir uns mal, es geht um die Dialektik zwischen Schmutz und Sauberkeit. Durch die konsequente, gnadenlose Covid-Strategie Chinas wurde nicht nur den Chinesen, sondern glücklicherweise uns allen wieder bewusst, was es mit der materiellen Basis des Lebens und dem darin eingelagerten Schmutz auf sich hat. Manche sterben an verschiedensten Ursachen und Krankheiten. Sehr wenige unter diesen sterben auch an Covid. Aber wer stirbt früher, wer später? Natürlich kann sich immer retten, wer Kapital hat oder zumindest in einem kapitalgedeckten Land wie der BRD lebt. Daher gehen wohl auch längst nicht alle migrantischen Arbeiter wieder zurück in die Heimat, in ihre Rente, wie es in dem Wellback-Text in Nummer 121 hieß. Denn dort wird ja keine vergleichbare medizinische Versorgung geboten und die Leute fallen einfach tot um, siechen dahin oder sterben elendig wegen Krankheiten, die hierzulande längst beherrschbar sind oder aufgrund mangelhafter, inexistenter medizinischer Versorgung. Dies ist Teil der grundlegenden Gewalt, die Tag für Tag vom Regime der totalitären, jeden Gedanken durchdringenden Kapitalherrschaft angetan wird. Dieses Regime ist das reine Abstraktum, das Signum des Dollars oder Euros, das sich in unseren Neokortex oder in die hintersten Hirnwindungen eingebrannt hat und uns sagt, du musst gehorsam sein, ohne Kapital stehst du vor dem Abgrund. Also tue das Einzige, was dir bleibt und werde zur wahren Arbeitskraft, die überleben darf, insofern sie dem Bourgeois bei der Mehrwerterzielung hilfreich ist. Es ist also kein einzelner Schuld, ähnlich wie im Nationalsozialismus, dessen Homologie zum Profitzwang im Imperialismus Stefan sehr gut erkannte in Nummer 119. Aber am Ende ist die Wirkung die gleiche, wie wenn ein faschistischer Diktator seine Divisionen losgeschickt hätte, um die Nachbarvölker abzumetzeln. Daher muss von Kommunisten die Problemlage angepackt werden, dass wir so entfremdet von der materiellen Basis sind und uns nicht mehr trauen, an die schmutzigen, vulgären oder potenziell tödlichen Seiten unseres Lebens zu denken. Dies könnte Xis Hintergedanke gewesen sein bei der Erarbeitung der chinesischen Covid-Politik. Damit hätte er den Gedanken des Sozialismus gestärkt und für uns im Westen erstmals wieder denkbar gemacht. Es ist ja nicht zu leugnen, wir alle sind potenzielle Virenträger und können uns nicht davor drücken, einzugestehen, dass unsere Handlungen schwerwiegende, potenziell gar letale Konsequenzen für die Menschen haben, denen wir täglich begegnen. Dieser richtige Grundgedanke, auch wenn er zu engstirnig auf die Pandemie angewendet in die paranoische Vermeidungssucht führt, und Covid ja keine so schlimme Krankheit ist, dass jeder sich davor hätte schützen müssen, auch 2020 nicht, führt auf direktem Weg zur Erkenntnis der brutalen Empathielosigkeit und strukturellen Gewalt, die ins kapitalistische Wirtschaftssystem eingebaut ist und hoffentlich zur revolutionären Erarbeitung der Alternativen. Genau, hier ein Einschub und vielleicht auch deshalb diese Gehorsamkeit der deutschen Linken gegenüber ihrem Corona-Unrechtsregime Gewalt Herrschaft von Scholz und Merkel, weil sie denken, ja, dieser grundrichtige Gedanke, dass wir alle abhängig voneinander sind und man sich gegenseitig wehtut, das ist kein abstrakten Zwang. Es gibt dieses abstrakte Gesetz des Dollars eigentlich nicht, sondern es sind ja wir Menschen, die es exekutieren durch unsere Handlungen und durch unsere Glaubenssätze, auf denen wir unsere täglichen Gewohnheiten und Verhaltensweisen aufbauen. Und eigentlich, ja, sind wir alle irgendwie schuld, dass wir den anderen das reindrücken. Den Ärmeren, die dann im Boden, im Staub liegen bleiben. Der Klasse, der ausgewogenen Proletarier oder noch nicht mal zum Proletarier sein, befähigten Arbeitslosen, Kleinbauern. Nun, da kann dieser Corona-Gedanke also einen Anstoß liefern, um in diese Richtung auch zu denken. Und deshalb ist man vielleicht als Kommunist oder als Linker auch ganz dankbar für diese Gelegenheit und sagt, ja, ja, machen wir doch damit, also glücklicher Staat. Wir machen mit beim Leben schützen. Denn vielleicht kann das die Grundlage bieten, den Menschen dann später mal verständlich zu machen, dass man dieses Leben schützen auch noch auf einer viel breiteren Ebene denken muss. Und auch ja in Deutschland Millionen Arbeitslose, extrem gering bezahlte Proletarier leben, bei denen die Armut dann schon so weit geht, dass sie ihnen wirklich körperliche Schmerzen zufügt und ihnen ihre Lebenserwartung drückt, also ihnen wirklich materiell was genommen wird an Lebensjahren, vor allem auch am Inhalt dieser Jahre vor dem Tod, wo man dem Bourgeois immer aufs Wort gehorchen muss und nur insofern leben darf, insofern man für ihn Profit generiert und einfach so in dieser hündischen, geknechteten Position ist. Genau, da können wir das vielleicht dann hoffentlich weiter treiben. Aber das ist naiv, wenn wir hier der Strategie des bürgerlichen Staates folgen. Bei einem sozialistischen Staat, okay, da kann es in China so sein, dass jetzt vielleicht den Covid-Anstoß gebraucht hat, um diese Revolution, die ein bisschen ins Stocken geraten ist, um sich den imperialistischen Prinzipien angenähert hat, um diese Revolution dann wiederum anzufachen, könnte es hier genau das Richtige sein, dass der sozialistische Staat diese Covid-Strategie ausführt. Und da sollte man dann auch gehorsam sein als Kommunist. Grundsätzlich gegenüber dem sozialistischen Staat, auch wenn er unperfekt ist, darf er eben nicht zerschlagen werden, wie damals die DDR. Das muss wirklich verhindert werden. Denn sonst sind wir wieder so weit zurückgeworfen. Und ja, also gut. Ich finde es aber, ja. Ja, lesen wir weiter. Es ist also so, als ob die reichen Länder mit einem langen Balken auf den Schultern herumlaufen und ständig links und rechts grüßen, in der Annahme, so Freundlichkeiten und netten Austausch zu generieren, während man nicht wahrnimmt, wie hinter einem reihenweise die Leute niedergestreckt werden von dem schweren Balken. Die kleineren, verächtlich, ohnmächtig und traurig gemachten Länder, die Schuld bei sich und in ihrem Untermenschentum suchen, wollen dann von imperialistischen Kraftmeiern wie Deutschland Tipps, wie man auch so kraftstrotzend und souverän werden könne. Das ist natürlich keine Lösung, denn das System ist das Problem. Es ist kein guter Zustand, wenn man mit den normalen Transaktionen, Motiven und Handlungen immer die anderen niederstreckt und aus dem Spiel nimmt. Hier können nie alle gewinnen, sondern immer nur einige auf Kosten der anderen. Ein Weltsystem der händereichenden Zusammenarbeit wäre möglich. Der Impuls dazu muss aus einem Land wie China kommen, wohin wir Europäer nur demütig und schamvoll blicken können. Der chinesische Panda ist der strahlende Hoffnungsstern der Menschheit im 21. Jahrhundert. Ja, soweit dieser Text. Und dann aber jetzt noch ein kurzes Anhängselchen in Klammern an diesen Text. Noch ein weiterer Absatz. Im Übrigen muss ich die deutschen Vertreter der Corona-Front auch deshalb so hart angehen, weil sie sich meiner Beobachtung zufolge immanent auf Chinas Vorgehen stützen und darin die Richtigkeit der Nulltoleranz gegen das Virus ableiten. Aus China leiten sie das also ab. Das geht mit gegen den Strich. Man ignoriert oder verteufelt Chinas politische Konzepte und innovative Regierungsformen, doch glaubt bei der einen Sache auf China blicken zu müssen, um wenigstens noch einen Restsinn in der zigfach unausgegoreneren deutschen Covid-Strategie zu finden. Dann jubelt man darüber, wie hierzulande doch noch die liberalen Citoyen-Rechte gelten und in China die volle Willkür herrsche. Das Gegenteil ist richtig. Hier herrscht der disperse Meinungsbrei, der Chaos und Verwirrung in den politischen Entscheidungsgremien erzeugt. In China kann noch solide regiert werden. Wir sollten aufhören, uns den hiesigen Status quo schönzureden mit Blick auf alternative Modelle, die angeblich schlimmer und autoritärer werden. Es gibt gar keine Rechtfertigung mehr, auch nur einen weiteren Tag den Imperialismus am Leben zu lassen. Er muss beseitigt werden. Jeder, der mit Schrecken nach China blickt, macht sich schuldig, die deutsche Gewaltherrschaft inhärent zu legitimieren und ihr Fortbestehen gut zu heißen. Genau. Hier also dieses Paradox, dass ich so denke, China ist irgendwie doch auch so ein großer Vertrauensanker, auch wenn man es so verteufelt natürlich aus dieser antikommunistischen Mainstream-Haltung hierzulande, aber ja, natürlich ist das ganz autoritär und das ist ein Diktator, der beschneidet die Freiheit. Und da ist klar, wenn bei uns so ein Diktator wäre wie Xi, dann wüssten wir als demokratisches, liberales, gebildetes Volk ja, was zu tun wäre, nämlich gegen den rebellieren. So die verblödete Auffassung von Wolfgang und Stefan. Aber ja, und ja, man vertraut, das ist der Vertrauensanker und man sagt sich, ja komm, es ist ja was dran und China macht's vor und ja, vielleicht ist es dann so, nur nicht in diesem Sinne. Eigentlich wäre Covid nicht so schlimm, dass man irgendwie politisch darauf reagieren müsste, aber in diesem anderen Sinne, dass es grundsätzlich den Blick öffnet für den Schmutz des Lebens, für die Abhängigkeit aller von allen, der organischen Lebewesen untereinander und dass China hier eigentlich auf dem Weg zum Sozialismus zumindest ist und sie da eben schon sehr viel weiter fortgeschritten sind. Und dieser Staat also sehr viel erhaltenswerter ist als der deutsche Staat. Gut, aber ich denke, ja, das war dann jetzt ja, war ja ganz ordentlich. Ich meine, ich konnte jetzt nicht das ganz große Feuer, die ganz großen Knalleffekte in meine Stimme legen heute, die natürlich ein bisschen belegt ist. Aber was ich euch verraten kann, ist, wir müssen jetzt dann vielleicht diesen Knall von uns woanders her besorgen. Ja, wir können nicht ohne auskommen, so viel steht fest. Und dann holen wir es uns doch von Cortázar oder Bolaño, einer dieser beiden Schriftsteller hier. Weil ich bei Cortázar in Rayuela schon mal gelesen hatte und in Kapitel 93 stehen geblieben war, lesen wir da doch weiter. Es ging um die Brücken, die Liebe, die Stadt der Liebe. Eine Rasse entwerfen, die sich durch Zeichnung, Tanz, Makramee oder abstrakte Mimik ausdrückte. Würde sie die Konnotationen, diese Wurzel aller Täuschung vermeiden? Honneur des hommes etc. Ja, aber eine Ehre, die sich mit jedem Satz entehrt, wie ein Bordell von Jungfrauen, wenn das möglich wäre. Von der Liebe zur Philologie, du bist geliefert, Horacio. Schuld hat Morelli, von dem du besessen bist. Sein sinnloser Versuch öffnet dir einen Spalt ins verlorene Paradies. Armer Präadamit aus der Snackbar, dem goldenen Zeitalter in Zellophanverpackung. This is a plastics age. Man, a plastics age. Plastic Man's Age? I don't know. Vergiss die Hündinnen. Zurück, Meute. Wir müssen denken, was man so denken nennt. Das heißt fühlen, Stellung beziehen. Fühlen, Stellung beziehen und uns auseinandersetzen, bevor wir dem kleinsten Haupt- oder Nebensatz den Weg freigeben. Paris ist ein Zentrum, verstehst du, ein Mandala. dass man ohne Dialektik durchlaufen muss. Ein Labyrinth, in welchem die pragmatischen Formeln nur dazu dienen, sich zu verirren. Also ein Cogito, das wie ein Atmen wäre. Man betritt Paris und lässt es in sich ein. Pneuma und nicht Logos. O anmaßender Argentinier, der du im Hochgefühl deiner Dreiviertelkultur hier an Land gingst. In allem beschlagen, in allem auf dem Laufenden, mit einem akzeptablen, guten Geschmack. Die Geschichte der Menschheit im Kopf, die Epochen der Kunst, Romantik und Gotik, die philosophischen Strömungen, die politischen Spannungen, die Schelmex, Aktion und Reflexion, Kompromiss und Freiheit, Piero della Francesca und Anton Webern, die Technologie schön katalogisiert, Lettera 22, Fiat 1600, Johannes der 23. Wie schön, wie schön. Da war eine kleine Buchhandlung in der Rue du Cherche Midi. Eine Luft so lau und mild, da war der Nachmittag und die Stunde. Da war des Jahres blumenreiche Zeit, da war das Wort am Anfang. Da war ein Mensch, der sich für einen Menschen hielt. Was für ein Schwachsinn, madre mia. Und da trat sie aus der Buchhandlung. Jetzt erst geht mir auf, dass es wie eine Metapher war, ausgerechnet aus einer Buchhandlung kam sie. Und wir wechselten zwei Worte und gingen dann ein Glas Pelure d'Oignon trinken in einem Café in Sèvres Babylon. Wenn wir schon bei den Metaphern sind, ich das zerbrechliche, eben ausgeladene Porzellan, handle with care, und sie Babylonia, Wurzel der Zeit, Ding aus früheren Zeiten, primal being, Schrecken und Entzücken des Anfangs, die Romantik von Atala, aber mit einem richtigen Tiger, der hinterm Baum wartet. Und so ging Sèvres mit Babylon ein Glas Pelure d'Oignon trinken. Wir sahen uns an und ich glaube, wir fingen an, uns zu begehren. Aber das war erst später in der Rue Réaumur. Réaumur. Und es entspann sich ein denkwürdiger Dialog, bis obenhin zugedeckt von Missverständnissen, von Unstimmigkeiten, die sich in vagen Schweigeminuten auflösten, bis die Hände anfingen zu modellieren. Es war schön, sich die Hände zu streicheln und sich dabei anzusehen und zu lächeln. Wir brannten einer die Gauloise an der Kippe des anderen an. Wir rieben uns mit den Augen. Wir waren in allem so sehr einer Meinung, dass es eine Schande war. Paris tanzte draußen und wartete auf uns. Wir waren ja kaum angekommen, wir lebten ja noch kaum. Alles war hier ohne Namen und ohne Geschichte, vor allem für Babylon. Und der arme Sèvres gab sich solche Mühe, fasziniert von dieser babylonischen Art, die Gotik zu betrachten, ohne ihr Etiketten aufzukleben, an den Ufern des Flusses zu spazieren, ohne die normannischen Wikingerboote auftauchen zu sehen. Beim Abschied waren wir wie zwei Kinder, die auf einem Geburtstagsfest lärmend Freundschaft geschlossen haben und sich immer noch ansehen, während die Eltern ihre Hände festhalten und sie wegziehen wollen. Und es ist ein süßer Schmerz und eine Hoffnung, und man weiß, der eine heißt Tony und die andere Lulu. Und das genügt, dass einem das Herz wie eine Erdbeere ist und Horacio, Horacio. Merde alors. Warum denn nicht? Ich spreche von damals, von Sèvres Babylon, nicht von diesem elegischen Gleichgewicht, bei dem wir bereits wissen, dass das Spiel ausgespielt ist. Die Elegien, das erinnert auch an den römischen Dichter Properz, den ich ja auch schon ein paar Mal las. Und ja, was er hier aussagt, am Ende ist vielleicht, jetzt ist er abgedriftet in die reine Schwärmerei, in das romantisierende, glorifizierende Andenken an die Geliebte und an die erste Begegnung. Aber er sagt dann am Ende, naja, aber für damals, da war es ja die Wahrheit in diesem Moment. Jetzt nicht mehr. Klar, jetzt, wenn ich das jetzt wiederhole, dann ist es abgestanden. Dann ist es gleichsam ein Balance-Spiel, ein Schwipp-Schwapp-Schaukelspiel der Elegien, mit denen sich die beiden Liebhaber gegenseitig zu übertreffen haben. Und das ist natürlich abgeschmackt, das ist ein Schwindel, das ist diese routinehafte Liebe dann. Die geht ihm gegen den Strich, aber er sagt, er spricht doch von damals, er erzählt doch dieses erste Encuentro, das erste Treffen der beiden Liebhaber, der beiden Tiger oder Hühnchen, die sich zu umtigern beginnen. Also Horacio, der Protagonist, der Argentinier in Paris im Exil, erzählt ja von seiner ersten Begegnung mit der Magierin der Maga, der Uruguayerin, die auch in Paris haust. Und vor allem der Anfang war auch beeindruckend, ja. du wirst dich schneller von, wenn wir uns trennen, wirst du dich schneller kurieren, obwohl du mich liebst, wie ich dich nicht liebe. Ein sehr schöner Satz. Aber kommen wir jetzt zu Roberto Bolaño. Das hier wollte ich mal vorlesen, um wiederum ganz genau die Grabenkämpfe zu führen und zu sagen, ja, liebe Leute, also es kann nicht sein, dass man sich mit diesem Staat hier anfreundet und sagt, wow, wenn wir doch hier moderne Gerätschaften haben, alles genießen dürfen von der Bourgeois-Herrschaft, ein bisschen was abfällt im täglichen Überlebenskampf, dann reicht es uns ja schon und dann legen wir uns flach auf den Bauch vor dem Imperialismus und ergeben uns gleichsam, strecken die proletarischen Waffen. Und so redet hier Bolaño gegen diese reaktionäre, defätistische Haltung an. In einem Roman, der situiert ist im Mexiko der 70er Jahre. Es geht um eine Detektivgeschichte. Gleichsam wird der Lebensweg zweier Dichter, Avantgardisten, nachgezeichnet. Arturo Belano und Ulises Lima waren damals Anführer einer Avantgardistengruppe von Dichtern aus dem DF, der Hauptstadt Mexikos. Mexiko-Stadt, Mexico Distrito Federal, kurz einfach DF genannt. Mexiko Bundesdistrikt. Gut. Und die beiden waren Anführer, aber diese Literatengruppe ist auch ganz schön runtergekommen. Ist gar nicht so klar, wie sind die literarischen Ansprüche der einzelnen Mitglieder. Manche haben schon echte poetische Veranlagung oder schreiben auch einfach, weil es ihnen Spaß macht. Und das ist auch wunderbar, wie Bolaño das immer wieder beschreibt, diesen Weg, wie man den Weg zum Schreiben findet. Und auch mittelmäßige oder sogar schlechte Dichter haben irgendwie ihren Platz und ihre Bedeutung für die Gemeinschaft der Dichter und sind vielleicht sogar nötig für die guten Dichter. Und so auch fand ich es wunderbar, wie er den Weg einer Mitarbeiterin, eines Mitglieds dieser Gruppe beschreibt, die dann Jahre nachdem sie sich aufgelöst hat, ja, sich dann doch wieder die Zeit nimmt, ihre Gedichte zu schreiben, neben ihren Job an der Supermarktkasse und neben ihrer Arbeit, dass sie ihr Kind aufzieht, macht sie das und gefällt ihr einfach und sie heftet die Gedichte ab und irgendwann publiziert sie auch. Und ja, sie macht es einfach für sich und das aber Jahre später. Am Anfang war eben nur dieser Literatenzirkel im DF, der aber von manchen eher bezeichnet wird als ein, ja, oder wie soll man sagen, ein Bohème-Zirkel, aber an der Schwelle auch zur Kriminalität, weil die beiden Anführer durch Grasverkauf ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und diese beiden müssen dann als Folge einer etwas turbulenten Geschichte überhastet aufbrechen und machen sich auf eine lange Odyssee ins Ausland auf, teils zusammen, aber dann getrennt pilgern sie dadurch Israel, das geheiligte Land, Spanien, Frankreich, überall schlagen sie auf, überall völlig runtergekommen, ohne Geld, versuchen sich durchzuschlagen, die beiden sind vor irgendwas auf der Flucht. Aber das ist hier nicht weiter wichtig, sondern dass dieser Roman dann in großen Teilen so gestaltet ist als eine Interviewserie. Und im Jahr 1975, 76, 77, in diesen Jahren, ein paar Jahre nach der Auflösung dieser Avantgardistengruppe, werden dann diese Interviews geführt von einem unbekannten, beobachtenden Protagonisten einfach. Wer das genau ist, bleibt im Dunkeln. Aber jedenfalls sucht er alle Leute auf, die irgendwie in Kontakt standen damals mit dieser Gruppe, Mitglieder dieser Poetengruppe, Professoren, Lehrer, irgendwelche Bekannten, irgendwem, den sie auf ihrem Weg über den Weg gelaufen sind, und sie alle geben zu Protokoll, was sie über den einen Arturo oder den anderen Ulises wussten oder wann sie ihnen begegnet sind. Und eine fixe Idee, also diese Flucht wird ihnen dann aufgezwungen, aber das ist nicht das Wichtige, sondern bevor sie fliehen mussten zur Zeit dieser Literatengruppe, gab es diese fixe Idee, die diese Avantgardisten hatten, nämlich von Cesarea di Nachiero, die eine Surrealistin oder auch eine poetische Avantgardistin war in den 1920er Jahren. Mexiko war damals ja auch im Umsturz. 1910 bis 1920 wird die mexikanische Revolution datiert. Und danach hat irgendwie so 80 Jahre die gleiche Partei regiert, die Partei der institutionalisierten Revolution, was ich einen sehr schönen Namen finde, weil es ist ja, das ist ja genau der Punkt, dass die Revolution weitergehen muss, auch nach Jahrzehnten. Und klar ist, wir müssen ihre Versprechen Schritt für Schritt wahr machen. Aber heute jetzt regiert die nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was da die Situation ist, aber jedenfalls hat diese Revolution leider auch noch nicht zur proletarischen Herrschaft geführt, aber zumindest konnte sie ein bisschen sich von den älteren Feudalstrukturen befreien. Aber gut, und in dieser Zeit, 1920, soll also diese Frau Cesarea di Nachiero gelebt haben, und sie soll die Begründerin oder eine der Mitglieder der Realvisceralisten gewesen sein. Das, ja, Visceralismo, weiß ich nicht, das ist ein bizarres Wort, aber los Visceros sind die Eingeweide. Der reale ja, wie auch immer, die Durchpflügung der Eingeweide, würde ich sagen, ja, die, so wollten diese Poeten eben sein, irgendwie auch dreckig und, ja, blutig, schmutzig. Und sie, nämlich diese Avantgardistengruppe in den 70ern mit Ulises Lima und Arturo Belano an der Spitze, die nennen sich dann nämlich auch die Los Realvisceralistas, nämlich genau mit dem gleichen Namen, wie diese Gruppe damals in den 20er Jahren hatte, die aber völlig unbekannt ist und auch nur in ein paar Zeitschriften rausgebracht hat und, ja, nur irgendwie so ist etwas von ihr erhalten geblieben. Und diese fixe Idee verfolgt Arturo Belano und Ulises Lima, also dass sie mehr über Cesarea di Nachiero herausfinden und über ihre Art, über Literatur zu denken, über ihre Konzepte, einfach wissen wollen, was trieb sie um, wie sind sie als die große Anführerin, und dass sie in ihren Fußstapfen stehen. Und es ist auch beeindruckend, wenn man überlegt, in dieser Zeit eine Frau, die so emanzipiert war und da teilzunehmen am Hauptstadtleben von DF unter den Künstlern. Aber hören wir uns jetzt diese Geschichte an, um zu verstehen, warum kehrte Cesarea der Hauptstadt den Rücken und diesem ganzen Kulturleben, diesem verspießbürgerlichen Bohemleben. Lesen wir uns das bitte durch. Amadeo Salvatierra. Calle República de Venezuela, Nähe Inquisitionspalast, Mexico DF, Januar 1976. Das ist jetzt also der Interviewte, der das alles hier zu Protokoll gibt. Salvatierra. Und wir sind hier schon mitten im Interview, aber egal, das ist entscheidend. Eine Weile schwiegen wir. Die jungen Leute schienen ziemlich müde und ich war es auch. Und was war mit Encarnación Guzmán? Fragte plötzlich einer der beiden. Es war die allerletzte Frage, die ich erwartet hätte, und trotzdem war es die einzige, die es uns erlaubte, fortzufahren. Ich nahm mir für meine Antwort viel Zeit. Vielleicht antwortete ich auch zuerst auf telepathische Weise, ziemlich ungewöhnlich für einen alten Trunkenbold. Und dann, als ich sah, dass das nicht funktionierte, machte ich das Maul auf und sagte, »Nichts, Jungs, gar nichts, genauso wie mit Pablito Lescano und mir, und wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sogar mit Manuel. Das Schicksal hat uns alle an den Platz gestellt, der uns zukam, oder so, wie es ihm gefiel, und dann hat es uns vergessen, wie es sich gehört. Encarnación heiratete. Sie war viel zu hübsch, um als alte Jungfer zu enden. Für uns war es eine Überraschung, als sie eines Tages ins Café kam, wo wir uns trafen und uns allesamt zu ihrer Hochzeit einlud. Vielleicht war das ein Witz. Und sie wollte einfach nur angeben, sonst nichts. Selbstverständlich beglückwünschten wir sie, Encarnación, riefen wir, so ein Glück, was für eine schöne Überraschung, und dann gingen wir nicht zu ihrer Hochzeit, obwohl, kann sein, der ein oder andere doch. Wie Cesarea die Nachricht von Encarnación Guzmán Arredondos Hochzeit aufnahm? Nicht gerade freudig, nehme ich mal an. Obwohl man bei Cesarea nie genau wusste, was schlimm war, was noch schlimmer, aber sie fand es garantiert überhaupt nicht lustig. In jener Zeit rutschte alles unaufhaltsam dem Abgrund zu. Der Ausdruck Abgrund ist vielleicht ein bisschen pathetisch. In jener Zeit ging es mit uns bergab und keiner hatte richtig Lust, noch einmal den Aufstieg zu versuchen. Vielleicht manuell auf seine Weise, aber außer ihm niemand. Armes, beschissenes Leben. Ist doch wahr, Jungs. Und sie, ja, Amadeo, scheint fast so. Ein kurzer Kommentar. Also dieser Amadeo Salvaterra spricht jetzt hier und er hat aus erster Hand das damals mitgekriegt in den 20ern in dieser Gruppe der Real Visceralistas und kannte also Cesarea Tinajero und ja, es ist alles ein bisschen wirr, was ich euch erzähle, war vielleicht zu viel über die ganze Geschichte mit den beiden Detektiven. Nur die Sache ist die, in diesem Interview jetzt sind wirklich die Interviewer Arturo Bellano und Ulises Lima. Die beiden haben diesen Mann Amadeo aufgesucht, weil sie mehr herausfinden wollen über Cesarea. Und er war eben dabei und ist jetzt aber gealtert und verdingt sich so als Schriftsteller für Liebesbriefe, Trauerbriefe und so weiter. So kommt er noch knapp über die Runden. Aber ja, es wird eben alles schlechter für die Proletarier damals. Und seitdem ging es ja noch deutlich mehr bergab. Aber in diesen lateinamerikanischen Ländern, wo die Revolution dann natürlich heftigst bekämpft durch diesen, vor allem den Einfluss der USA. Nun, die Konterrevolution hat sich festgefressen. Und ja, aber wichtig ist nur dieser historische Bezug jetzt auf die 1920er Jahre und davon erzählt er hier und er war dabei in diesem inneren Zirkel der Real Visceralistas und ja, hatte da Zugang zu Cesarea und sie war wohl nicht begeistert. Auch schön dieser Name Cesarea, die weibliche Form von Cäsar. Irgendwie eine Anführerin, eine Kämpferin. Und sie war nicht begeistert, als die andere Frau, was es wahrscheinlich wenige Frauen in der Gruppe gab, als sie dann auch noch heiratete und sich verabschiedete aus diesem Literatenzirkel. Nun gut. Und da ging mir Pablito Lescano durch den Kopf, der kurze Zeit später ebenfalls heiratete und bei dessen Eheschließung ich dabei war, weil sie auf dem Standesamt vollzogen wurde. Und mir fiel das Bankett wieder ein, das der Papa von Pablitos Verlobter ausgerichtet hatte. Ein rauschendes Fest mit allem, was dazugehört, in einem riesigen Haus, das nicht mehr steht, irgendwo Richtung Arcos de Belén, in der Casa Delicias, mit Mariachis und Reden vor und Nachtisch, und ich sah ihn wieder vor mir, Pablito Lescano, mit schweißglänzender Stirn, wie er ein Gedicht vortrug, das er seiner Liebsten und ihrer Familie gewidmet hatte, die von jetzt an auch seine Familie war, und bevor er anhob, schaute er herüber zu mir und zu Cesarea, die an meiner Seite saß, und zwinkerte uns zu, als wollte er sagen, nicht traurig sein, Freunde, ihr werdet insgeheim stets meine eigentliche Familie bleiben. So sah ich es, obwohl das vielleicht nicht die korrekte Deutung ist. Ein paar Tage nach der Hochzeit verließ Cesarea die Hauptstadt für immer. Wir begegneten uns zufällig eines Abends am Ausgang eines Kinos. Ein echter Zufall, oder? Ich war allein, Cesarea auch, und beim Gehen sprachen wir über den Film. Welcher Film? Weiß ich nicht mehr, Jungs. Wäre schön, wenn es ein Charlie Chaplin-Film gewesen wäre. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr genau erinnern. Dass er uns gefallen hatte, das ja, daran kann ich mich noch erinnern. Und auch, dass das Kino an der Alameda lag. Und dass Cesarea und ich zuerst die Alameda entlang gingen und danach Richtung Zentrum. Und ich erinnere mich auch, dass ich Cesarea irgendwann fragte, wie es mit ihr weitergehe und dass sie sagte, sie werde die Hauptstadt verlassen. Danach sprachen wir über Pablitos Hochzeit und irgendwann landete das Gespräch bei Encarnación Guzmán. Cesarea war auch bei ihrer Hochzeit gewesen. Um irgendetwas zu sagen, fragte ich, wie es denn so gewesen sei und sie sagte wunderschön und bewegend, das waren ihre Worte. Und traurig wie alle Hochzeiten, setzte ich hinzu. Aber nein, sagte Cesarea, und so erzählte ich es den beiden Jungs. Hochzeiten sind nicht traurig, sagte sie, sondern fröhlich. Aber eigentlich wollte ich gar nicht über Encarnación Guzmán reden, sondern über Cesarea. Was wird aus deiner Zeitschrift, fragte ich. Was wird aus dem Realviszeralismus? Sie lachte als Antwort. An ihr Lachen, Jungs, an ihr Lachen kann ich mich noch genau erinnern. Die Nacht brach über die Hauptstadt herein. Und Cesarea lachte wie ein Geist, wie jene unsichtbare Frau, in die sich zu verwandeln sie bereits im Begriff war. Ein Lachen, das mich in der Seele frösteln ließ, so dass ich gern von ihrer Seite geflohen wäre und das mir dennoch die Gewissheit gab, dass kein Ort existierte, wohin ich hätte fliehen können. Und dann fiel mir ein, sie zu fragen, wohin sie denn gehen wolle. Sie wird es mir sowieso nicht erzählen, so ist sie nun einmal. Es wird ihr nicht recht sein, wenn ich es weiß. Sie aber sagte, nach Sonora, in ihre Heimat, und das sagte sie mir so, als hätte mir sie gesagt, wie spät es sei oder guten Tag gewünscht. Sonora ist also ganz im Norden an der Grenze zu den USA, ein Wüstenstaat, wo es nicht viel gibt. Sehr arme Gegend, wo auch viele andere von Bolaños Büchern spielen, in diesem Gebiet, in diesem Staat an der Grenze zu Arizona, zu den USA. Aber warum denn, Cesaria, sagte ich. Ist dir denn nicht klar, dass du deine literarische Karriere über Bord wirst, wenn du gehst? Hast du eine Ahnung davon, was für eine Kulturwüste Sonora ist? Was willst du da? Fragen dieser Art. Was man so fragt, Jungs, wenn man eigentlich nicht weiß, was man sagen soll. Und Cesaria schaute mich an, während wir nebeneinander herliefen. Und sagte, sie habe hier nichts mehr verloren. Bist du verrückt geworden, sagte ich. Nicht mehr ganz bei Trost? Du hast deine Freunde hier, deine Arbeit. Manuel schätzt dich, ich, Germán und Arqueles. Wir alle schätzen dich. Der General wüsste ohne dich nicht mehr, wohin mit sich. Du bist mein Herz und Seele, du bist mit Herz und Seele Estridentista. Du wirst uns helfen, Estridentopolis zu erbauen. Cesaria, so redete ich. Und Estridentista, das ist immer eine andere literarische Strömung, die jetzt irgendwie vielleicht im Gegensatz zu den Realvisceralisten steht. Ja, nun ja, ich habe ein bisschen Probleme mit meinen Geräten, aber wir kommen gleich zum Schluss, es ist nicht mehr lang. Cesaria, so redete ich. Und da lächelte sie, als hätte ich soeben einen guten Witz erzählt, den sie aber schon kannte, und sagte, sie hätte bereits vor einer Woche aufgehört zu arbeiten. Und außerdem sei sie niemals Estridentista gewesen, sondern stets Realvisceralistin. Genau wie ich, sagte oder vielmehr brüllte ich. Wir alle Mexikaner sind eher Realvisceralisten als Estridentistas. Aber was bitte spielt das für eine Rolle? Das sind doch nur zwei Maskierungen, um das zu erreichen, was zu erreichen wir uns vorgenommen haben. Und was wollen wir erreichen? Wohin wollen wir? Fragte sie. In die Moderne, Cesaria, sagte ich. Einfach in die Moderne. Und dann, erst jetzt, fragte ich sie, ob es denn wahr sei, dass sie den Job bei meinem General geschmissen habe. Und sie, selbstverständlich ist das wahr. Und was hat er gesagt? Er hat sich wie ein Wilder aufgeführt, lachte sie. Und? Nichts, er glaubt nicht, dass ich es ernst meine. Aber wenn er meint, ich käme wieder, dann soll er lieber im Sitzen auf mich warten, sonst schlafen ihm die Beine ein. Der arme Mann, sagte ich. Cesaria lachte. Hast du Verwandte in Sonora? Fragte ich. Nicht, dass ich wüsste, sagte sie. Und was wirst du anfangen? Fragte ich. Mehr eine Arbeit und einen Platz zum Leben suchen, sagte sie. Und das soll alles sein? Die Zukunft, die dich erwartet, Cesaria, Kindchen, sagte ich, obwohl ich das Kindchen wahrscheinlich nicht aussprach, sondern nur dachte. Und Cesaria schenkte mir einen kurzen Seitenblick und sagte, das sei die gemeinsame Zukunft aller Sterblichen, sich eine Arbeit und einen Platz zum Leben suchen. Im Grunde bist du ein Reaktionär, Amadeo, sagte sie, aber mit warmem Unterton. Und so gingen wir noch ein Stück nebeneinander her. Wie zwei Streitende, aber wir stritten nicht. Als würden wir uns gegenseitig mit Vorwürfen überschütten, aber wir warfen uns überhaupt nichts vor. Und auf einmal versuchte ich sie mir vorzustellen, Cesaria, dort in Sonora. Das war kurz bevor wir zu der Straßenecke gelangten, wo wir uns für immer trennen sollten. Ich versuchte sie mir in Sonora vorzustellen, aber es gelang mir nicht. Ich sah die Wüste oder das, was ich damals unter einer Wüste vorstellte. Ich bin nie dort gewesen. Im Laufe der Jahre habe ich sie in Filmen gesehen, im Fernsehen, aber dort gewesen bin ich nie, Jungs. So war mir Gott helfe. Und ich erblickte in der Wüste einen Fleck, der sich auf einem endlosen Band entlang bewegte. Und der Fleck war Cesaria. Und das Band war eine Straße, die in irgendeine Stadt oder das nächste namenlose Dorf führte. Und ich ließ mich oder vielmehr meine schmerzverzerrte Einbildungskraft wie einen melancholischen Geier hinabgleiten auf einen Felsen. Und von dort sah ich Cesaria laufen. Aber es war nicht mehr die Cesaria, die ich kannte, sondern eine andere Frau. Eine dicke Indianerin, schwarz gekleidet unter der Wüstensonne von Sonora. Und ich sagte, oder vielmehr ich versuchte es, Adios, Cesarea Tinajero, Mutter der Realvisceralisten. Aber es wurde nur ein jammervolles Krächzen daraus. Herzliche Grüße, Cesarea. Freundin, versuchte ich zu sagen. Grüße von Pablito Lescano und Manuel Maples Arce. Grüße von Arqueles Vela und dem unverwüstlichen List Arsubide. Grüße von Encarnacion Guzman und meinem General Diego Carvajal. Aber es kam nur ein Gurgeln dabei heraus, als hätte ich plötzlich eine Herzattacke. Wollen wir es lieber nicht beschwören. Oder einen Asthmaanfall. Und dann sah ich sie wieder, Cesarea, wie sie neben mir herging. Energisch wie immer, so entschlossen, so tapfer. Und ich sagte, Cesarea, bitte überleg es dir gut. Mach keine idiotischen, wahnsinnigen Geschichten. Überleg dir jeden Schritt, sagte ich. Und sie lächelte und sagte, Amadeo, ich weiß, was ich tue. Und dann redeten wir über Politik. Ein Thema, das Cesarea immer gefallen hatte, wenn auch immer weniger mit der Zeit. Als hätten sie alle beide mit der Zeit den Verstand verloren. Sie und die Politik. Seltsame Ideen hatte sie. Die mexikanische Revolution, so sagte sie beispielsweise, sei erst im 22. Jahrhundert zu erwarten. Dummes Zeug und nicht gerade tröstlich, oder? Auch über Literatur redeten wir, über Poesie, was sich jüngst so alles in dieser Hinsicht getan hatte in der Hauptstadt. Was man sich in den literarischen Salons so alles erzählte, was Salvador Novo schrieb, Geschichten von irgendwelchen Toreros, Politikern und Review Girls, Tim, die man in stiller Übereinkunft nicht vertiefen wollte oder konnte. Und dann blieb Cesarea auf einmal stehen, als hätte sie sich plötzlich an etwas ganz Wichtiges erinnert, das sie vergessen hatte. Betrachtete wortlos den Boden oder die Passanten, die zu dieser Stunde noch unterwegs waren, aber so, als sehe sie sie nicht, mit hochgezogenen Augenbrauen. Jungs, sagte ich, und dann betrachtete sie mich, zunächst ohne mich zu sehen, dann aber doch, lächelte und sagte, Adios, Amadeo. Das war das letzte Mal, dass ich sie lebend sah, heiter und gelöst. Und dann war alles vorbei. Gut. Sie sagt hier also, im 22. Jahrhundert ist die wirkliche proletarische Revolution zu erwarten in Mexiko. Und da, das ist aber eigentlich sehr tröstend, wenn man mal davon ausgeht, die Welt ist bevölkert von solchen Schwachköpfen wie eben diesem Salvatierra, der nicht erkennen will, dass es überhaupt nicht ausreicht, in die Moderne zu kommen, sondern man wirklich bei Marx nachlesen muss und da unerbittlich sein muss und sagen muss, nee, es gibt zwei verschiedene Modernen. Es gibt die chinesische, die für den Sozialismus aufgebaut ist, und dann die imperialistische, europäisch-nordamerikanische, die wirklich andere Gebiete versklavt und nur weiter für Entrechtung, Chaos und Elend sorgt. Ja, sorry Leute, also wenn die geistigen Produktivkräfte also so unterentwickelt sind, selbst bei diesen Avantgardisten, die nicht die richtigen begrifflichen Arbeiten vornehmen können. Die Definitionsmacht des Imperialismus ist noch viel größer. Und ja, da ist es dann vielleicht richtig, wie Cesarea die Revolution auf das 22. Jahrhundert zu datieren. Und das, aus heutiger Sicht können wir sagen, ist immer noch eigentlich ja, vielversprechend. Hoffentlich bekommen wir es wenigstens dann mal hin. Mexiko kenne ich nicht, aber aus deutscher Sicht würde ich sagen, ja, wenn mir das jemand jetzt vorlegen würde, ich würde sofort unterschreiben zu sagen, ja, wenigstens dann. Aber nein. Natürlich müssen wir, solange wir jugendlich und voller Elan sind, müssen wir schon auf die jetzige, sofort ins Werk zu setzen, die Revolution drängen. Und mit diesen Worten kann ich dann ja gar nicht anders als zu enden und zu sagen, vielen Dank, liebe zuhörenden Volksmassen. Und wir werden die Revolution ins Werk setzen, egal was ihr davon haltet oder auch nicht. Wir müssen euch erstmal materiell befreien. Und können nicht auch noch eure demokratische Meinung in diesem Sinne einholen, dass wir da jeden befragen erst, sondern die Revolution ist jetzt wirklich ins Werk zu setzen und nicht erst nächstes Jahrhundert. Ja, ganz klar hier mein Standpunkt und mein Ausblick, und damit tschüss und auf Wiederhören.